Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Pharma als Wachstumsmotor, wie die neue Bundesregierung den Standort stärken kann. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Michael Henrich, langjährigem CDU-Bundestagsabgeordneten und seit 2023 Geschäftsführer Politik bei Pharma Deutschland, über die Zukunft des Standorts, die Rolle der Apotheken und die Chancen der Digitalisierung. Ein Gespräch über politische Erfahrung, Versorgungssicherheit und notwendige Reformen im deutschen Gesundheitssystem.
Michael Henrich ist seit 2023 Geschäftsführer Politik bei Pharma Deutschland. Zuvor war er über 20 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, wo er sich insbesondere mit Arzneimittelpolitik und der Finanzierung des Gesundheitssystems befasst hat. Der studierte Jurist kennt die Schnittstellen zwischen Politik, Wirtschaft und Gesundheitswesen aus erster Hand. Pharma Deutschland, bis Mai 2024 Bundesverband der Arzneimittelhersteller, ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Der 1954 gegründete Verband vertritt über 400 Mitgliedsunternehmen, darunter sowohl große Pharmafirmen als auch mittelständische Betriebe. Als zentraler Ansprechpartner für Politik, Behörden und Institutionen im Gesundheitswesen engagiert sich Pharma Deutschland in der politischen Interessenvertretung.
Im Interview betont Michael Henrich, wie wichtig der Pharmadialog und die nationale Pharmastrategie für den Standort Deutschland sind. Er fordert weniger Regulierung, mehr Planungssicherheit und eine bessere Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, idealerweise mit mehr Steuermitteln. Henrich sieht in der Digitalisierung, im Bürokratieabbau und in einer stärkeren Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe zentrale Hebel für ein effizienteres Gesundheitssystem. Außerdem spricht er sich klar für die Stärkung der Vor-Ort-Apotheken und der Selbstmedikation aus. Sein Fazit? Wirtschaftliches Wachstum und mehr Beschäftigung sind die beste Basis für eine stabile Finanzierung des Gesundheitssystems.
Guten Tag, Herr Henrich. Schön, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Hallo, Herr Nitz. Guten Tag.
Die neue Regierung hat sich einiges vorgenommen. Pharma Deutschland hat im Koalitionsvertrag ausdrücklich gelobt die Fortsetzung der nationalen Pharmastrategie und des schon in der letzten Legislatur begonnenen Pharmadialogs. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach diese Instrumente für die Stärkung des Standorts Deutschland?
Ich glaube, es ist ein gutes Signal, dass die Politik deutlich macht, dass die Pharmaindustrie nicht nur einen Kostenblock im GKV-System darstellt, also im System der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern auch so etwas wie der Wirtschafts- und Wachstumsmotor in Deutschland sein kann. Ich fand es bemerkenswert, dass im Koalitionsvertrag die Pharmaindustrie ausdrücklich als Leitindustrie erwähnt wird. Und vielleicht damit ja auch signalisiert, dass man die Rahmenbedingungen so verbessern möchte, dass es attraktiv ist, in Deutschland zu investieren. Der Pharmadialog als solcher führt, glaube ich, einfach zu einem wechselseitigen Verständnis für die Probleme, die man am Standort hat und eröffnet die Chancen, gemeinsam gute Lösungen zu erarbeiten. Das haben wir ja in der letzten Legislaturperiode zum Beispiel beim Medizinforschungsgesetz erlebt, dass ja sozusagen die Ideen in der Pharmastrategie, die im Dezember 2023 verabschiedet wurden, konkret umgesetzt hat und natürlich auch insgesamt die Stimmung etwas in der Pharmaindustrie verbessert hat. Wichtig ist jetzt, dass dieser Dialog fortgesetzt wird und die Politik sich um den Basismarkt kümmert, weil da sind weiterhin große Probleme. Das AlpVVG hat die vorhandenen Probleme nicht gelöst, sondern das System weiter verkompliziert, ohne dass das Preisniveau zum Beispiel für generische Produkte substanziell sich verbessert hat. Das Thema Kinderarzneimittel hat es sehr, sehr deutlich gezeigt. Da gab es ja viele Irritationen. Und deswegen ist jetzt die Erwartungshaltung, dass sich die Politik auch um den Basismarkt kümmert und da vielleicht die überbordende Regulierung, die wir haben mit Festbetragssystem, mit Preismoratorium, mit Herstellerabschlag und Rabattverträgen, dass das einfach entschlackt wird, dass das Preisniveau sich etwas hebt und vor allem die Unternehmen mehr Planungssicherheit bekommen.
Schon in der Arbeitsgruppe für die Koalitionsverhandlungen wurde ja sowohl von Union als auch von SPD alles aufgelistet, was eigentlich im finanziellen Bereich zur Lösung gebracht werden sollte. Auch im Koalitionsvertrag findet man, dass die Regierung anstrebt, eine auskömmliche Finanzierung der Gesundheitsversorgung auch aus Steuermitteln. Wie sehen Sie da die Situation? Das steht ja alles unter einem Finanzierungsvorbehalt und sagen wir mal, es war ja auch schon in der Legislatur auch von Pharma Deutschland mehrmals angemahnt worden, dass die versicherungsfremden Leistungen endlich quasi aus der Pflicht mit Kassenmitteln bezahlt zu werden, rausgenommen werden sollten und dass eben auch die Zuführung zum Fonds nachhaltig erhöht werden soll. Stand auch bei der Vorgängerregierung im Vertrag, wurde aber nie umgesetzt. Also wie realistisch sehen Sie die Chancen, dass hier die neue Regierung Zeichen setzt und wirklich eine nachhaltige Finanzierung der GKV bewirkt wird?
Also es ist ja schon ein Klassiker, das Thema auskömmliche Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge für Bürgergeldempfänger. Ich war ja selber 20 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag, habe immer wieder erlebt, wie darüber diskutiert wurde und wie es da unterschiedliche Meinungen gab zwischen den Gesundheitspolitikern und den Finanzpolitikern. Und insofern fand ich es sehr bemerkenswert und auch habe das begrüßt, dass die AG 6, die sich um das Thema Gesundheit und Pflege kümmert, einfach einmal aufgelistet hat, welche zusätzlichen Mittel aus Steuern kommen müssten, um sozusagen eine auskömmliche Finanzierung des Krankenversicherungsbeitrags für Bürgergeldempfänger sicherzustellen. Und sie kam ja auf den Betrag von 10 Milliarden Euro. Leider wurde das dann auf den letzten Metern von der Steuerungsgruppe gestrichen. Es wird sicherlich ein schwieriges Kapitel in den Koalitionsgesprächen und vor allem bei den Haushaltsberatungen, die jetzt ja anstehen. Aber wir erwarten da schon ein klares Signal der Bundesregierung, dass einfach der Steueranteil erhöht wird. Es kann nicht sein, dass diese Aufgabe, das eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft ist, allein auf Kosten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also über den GKV-Beitrag finanziert wird. Das wird ein Thema bleiben. Und wenn das kommen würde, dass da zumindest mal ein Einstieg stattfinden würde und vielleicht, das war ja so die Hoffnung, mal 5-6 Milliarden zusätzlich fließen würden zu den 14 Milliarden, die es gibt, würde das System zumindest mal kurz- und mittelfristig entlasten. Und natürlich, und das wird ja auch im Koalitionsvertrag adressiert, brauchen wir eine langfristige Lösung. Und da sind wir zuversichtlich, dass die Koalition das Thema jetzt anpackt. Wir haben 4 verlorene Jahre, was das Thema nachhaltige Finanzierung des gesetzlichen Krankenversicherung angeht, hinter uns.
Immer mehr spielt ja auch Europa eine Rolle für die Standortbedingungen. Die EU-Kommission möchte mit dem Critical Medicines Act eine Stärkung der Versorgung mit den sogenannten kritischen Arzneimitteln für Europa erreichen. Wie beurteilen Sie die Chancen und Risiken dieses Ansinnens und was bedeutet es für den Pharmastandort hier in Deutschland?
Also es ist höchste Zeit geworden, dass neben der Chip- und Batteriefabriken jetzt die Europäische Union sich auch um eine nachhaltige Arzneimittelversorgung und Produktion, Resilienz kümmert. Und deswegen begrüßen wir das Ansinnen im Rahmen des Critical Medicines Act. Aber, und das ist auch ganz klar, der Critical Medicines Act darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit so einer Maßnahme allein die Probleme gelöst werden. Ja, wir brauchen darüber hinaus auch einen Abbau der Regulierung. Das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Es ist auch wichtig bei einem Critical Medicines Act, dass der nicht mit zusätzlichen Auflagen und Ähnlichem verbunden ist, sondern dass die unternehmerische Freiheit erhalten bleibt. Und da kommt es dann auf die konkrete Ausgestaltung an. Und am Ende ist natürlich auch wichtig, welche finanzielle Mittel stehen zur Verfügung. Das, was man bisher hört von der europäischen Ebene, ist ja das, dass man doch auf die Mitgliedstaaten verweisen will, was die Finanzierung angeht. Und da, glaube ich, sind beide Ebenen gefordert, sowohl die europäische Ebene als auch die Mitgliedstaaten da ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Und zum Schluss muss natürlich auch das Vergaberecht entsprechend angepasst werden, Stichwort Nachhaltigkeit. Also da müssen mehrere Räder ineinander greifen, dass es eine gute Lösung wird.
Bleiben wir bei Europa. Pharma Deutschland hat ja schon mehrfach die neue europäische Kommunalabwasserrichtlinie kritisiert, als zwar im Grundansinn richtig, aber im Detail eben schwierig und mit negativen Folgen für die Arzneimittelversorgung behaftet. Was ist denn so Ihre Idee? Wie könnte man das verbessern? Welche Lösungen schlagen Sie vor? Und was kann man da aus deutscher Sicht noch machen an dieser Situation?
Lassen Sie mich zuallererst bemerken, dass uns das Thema saubere Umwelt, Nachhaltigkeit auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen ist und es für alle Pharmaunternehmen heute eine herausragende Bedeutung hat, sich für gute Umweltbedingungen einzusetzen und auch die Produkte entsprechend weiter zu entwickeln. Was wir an der kommunalen Abwasserrichtlinie kritisieren, ist natürlich schon, dass wir sagen, hat man den richtigen Adressaten gefunden, den Hersteller oder wer ist tatsächlich der Verursacher, also unter Umständen auch die Verbraucher. Und das zweite Thema, das uns natürlich beschäftigt, ist, dass die Pharmaindustrie und Kosmetikindustrie einseitig belastet werden und zur Finanzierung herangezogen werden. Und man die Augen da davor verschließt, dass auch andere Industriezweige, Branchen oder auch die Landwirtschaft eben nicht zur Finanzierung herangezogen werden. Und uns ist wichtig, dass man einfach deutlich macht, welche Folgen das haben kann und hat, zum Beispiel auch in der Arzneimittelversorgung. Es handelt sich hier mehr in der Mehrheit um generische Produkte, um günstige Produkte, die sich, wenn das dann so kommen sollte, wie das ursprünglich vorgesehen ist, erheblich verteuern. Das wäre die eine Situation. Und man kann auch nicht ausschließen, dass sich bestimmte Hersteller aus der Produktion verabschieden. Ja, und das hat die europäische Ebene meines Erachtens unzureichend bedacht. Wir sehen jetzt, dass es etwas Bewegung gibt, dass die Probleme bei der Europäischen Union angekommen sind. Es gibt sehr lebendige Debatten und Diskussionen. Und am Ende brauchen wir eine faire Lösung, die A, vielleicht einfach zu realisieren ist. So wie die kommunale Abwasserrichtlinie jetzt konzipiert ist, ist es auch ein bürokratisches Monstrum. Deswegen sollten wir auch noch mal drüber nachdenken, ob wir vielleicht nicht doch das Schweizer Modell heranziehen, dass wir wirklich sagt, am Ende muss die Finanzierung dieser vierten Reinigungsstufe über die Verbraucher erfolgen. Das Umweltministerium Baden-Württemberg hat auf ihrer Homepage einfach mal Zahlen aufgelistet. Das würde pro Bürgerinnen und Bürger zu Mehrbelastung von weniger als 10 Euro pro Jahr führen. Und es ist doch auch klar, dass wenn sozusagen die Finanzierung der kommunalen Abwasserrichtlinie auf die Industrie abgewälzt wird, am Ende doch auch wieder der Verbraucher zahlt über höhere Preise für generische Produkte oder vielleicht höhere Preise für Produkte, die dann noch am Markt sind. Ja, das wäre die eine Variante. Und wenn man sich mit der Frage auch weiterhin auseinandersetzt, muss nochmal geklärt werden, ob nicht auch die anderen Industriezweige, die ich schon genannt habe, zur Finanzierung herangezogen werden. Und uns ist wichtig, dass jetzt einfach die Europäische Union, die Kommission nochmal in einen Dialog tritt und sich des Themas annimmt. Und wir sind optimistisch, dass man am Ende zu einer tragfähigen Lösung kommt. Es kann aber nicht sein, wie gesagt, dass Pharmaindustrie und Kosmetikindustrie allein zur Finanzierung herangezogen werden.
Kommen wir zum anderen Thema Digitalisierung. Die Einführung der EPA entwickelt sich. Es ist geplant, dass es in diesem Jahr dann ernst wird. Also in zwei Stufen soll es da weitergehen, nachdem die Testphase im Frühjahr abgeschlossen wurde. Sie fordern als Verband mehr Aufklärung für die Versicherten. Welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie hier und wie kann Ihr Verband das Ganze unterstützen?
Also es war eine der großen Meilensteine, wenn ich das mal so sagen darf, der letzten Koalitionsregierung und auch von Gesundheitsminister Lauterbach, dass er das Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens mit der sogenannten Digitalstrategie auf den Weg gebracht hat. Und die Digitalstrategie hatte ja zwei Aspekte. Zum einen das Digitalgesetz, das sich um bessere Versorgung kümmert. Da sehen wir viele Chancen, zum Beispiel durch eine bessere Adhärenz, durch eine Optimierung der Arzneimittelversorgung aus Patientensicht. Das wird durch die Digitalisierung unseres Erachtens deutlich verbessert und bringt zusätzliche Chancen. Wir sehen auch das Thema digitale Gesundheitsanwendungen, DIGAs, die jetzt in die Versorgungspfade integriert werden. Auch das ist ein echter Fortschritt und stiftet Patienten Nutzen. Und der zweite Block ist das sogenannte Medizinforschungsgesetz im Rahmen der Digitalstrategie, das einfach es den Unternehmen ermöglicht, an Forschungsdaten zu kommen und die für die Forschung und Entwicklung zu nutzen. Auch das ist ein echter Fortschritt. Ich könnte jetzt noch viele Punkte ansprechen. Das elektronische Rezept, das grüne E-Rezept, auch da sehen wir Potenzial. Also das sind Dinge, die das Gesundheitswesen voranbringen, die mehr Chancen bringen, was Effizienzreserven angeht in der Versorgung und was eben auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, die Versorgung der Patienten verbessert. Und das sind die Themen, die wir dann auch adressieren müssen in der Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten.
Bleiben wir bei den Patientinnen und Patienten. Die gehen in die Apotheken, um die von den in ihrem Verband versammelten Unternehmer hergestellten Produkte zu erwerben und sich dazu auch beraten zu lassen. Allerdings ist die Apothekenlandschaft in einem Umbruch. Also im Gegensatz zu anderen Branchen kommt es für die Apotheken relativ spät. Es ist eine hohe Konzentrationsentwicklung zu beobachten. Und es ist eben auch der Wettkampf zwischen Online-Apotheken und den Vor-Ort-Apotheken zur Kenntnis zu nehmen. Wie sehen Sie denn die Rolle der Apotheker vor Ort in dem gesamten Arrangement? Und wo sehen Sie da eine Zukunft der Apotheke?
Also ich bin nach wie vor ein großer Anhänger der Apotheke vor Ort. Ich habe das ja sehr lange intensiv in meiner parlamentarischen Tätigkeit begleitet, da ja auch die ein oder andere Konfrontation immer wieder hatte. Aber was mir wichtig war und auch heute ist, ist, dass die Apotheke für viele die erste Anlaufstelle ist bei irgendwelchen gesundheitlichen Beschwerden. Und diese Rolle, dieses Bewusstsein muss viel, viel stärker nach draußen gekehrt werden, dass eben Apotheken Beratungsleistungen bringen, dass Apotheken bei gewissen gesundheitlichen Beeinträchtigungen Hilfestellung leisten. Das erleben wir ja zum Beispiel bisher schon über Jahre hinweg bei dem ganzen Bereich OTC-Präparate, die ja nicht mehr von der GKV erstattet werden, wenn es um Schnupfen, Erkältung, Heiserkeit und Ähnliches geht, wo sozusagen eine gute Beratung und Versorgung gewährleistet wird. Wir sehen Chancen, dass die Apotheken vor Ort dort in diesem Bereich noch viel, viel stärker aktiv werden können und auch müssen, um sozusagen auch Ärzte zum Beispiel zu entlasten. Da gab es in der Vergangenheit jetzt Schritte im Bereich Impfen, was ja auch ausgebaut werden soll, wo ich auch denke, dass die Apotheke wesentliche Beiträge leisten kann. Und dann geht es natürlich auch um die Frage, gibt es Indikationsgebiete? Ich denke zum Beispiel an gewisse Pilzinfektionen und Ähnlichem, wo unter Umständen die Apotheke vor Ort schon die Lösung bringen kann, die Versorgung, ohne dass man ärztlichen Kontakt braucht. Ja, das muss man aber sehr genau abgrenzen und das sind sehr, sehr sensible Themen. Aber wir sehen eben in der Stärkung der Selbstmedikation die Chance, dass die Apotheke vor Ort in ihrer Kompetenz eine größere Rolle einnimmt, wir damit zum Beispiel auch Arztpraxen entlasten. Und zu guter Letzt, und das ist ein ganz, ganz wesentliches Argument in den Diskussionen, natürlich auch das GKV das System entlasten kann. Wir haben das 2005 bei dem Thema OTCs erlebt, das ja dazu geführt hat, dass das GKV-System jährlich um damals 2 Milliarden Euro entlastet wurde. Ich gehe mal davon aus, dass es heute irgendwo sich in einem Bereich zwischen 4 und 5 Milliarden Euro bewegt, wenn man die Zahlen fortschreibt. Also das bietet auch da Chancen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das direkt ein so hoher Betrag wäre, aber man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und sich drum kümmern. Und wir erleben auch großes Interesse bei den Stakeholdern aus dem Gesundheitswesen bei diesem Thema. Es gibt immer wieder Persönlichkeiten, die jetzt nicht direkt mit der Pharmaindustrie verbunden sind, die das immer wieder erwähnen. Professor Wasim hat es betont, dass es auch da dass da Chancen bestehen, so nach dem Motto, die kleinen Risiken muss jeder eigenverantwortlich tragen, damit die großen Risiken durch die Solidargemeinschaft abgedeckt werden.
Ja, gestatten Sie mir meine Abschlussfrage. Und zwar, Sie hatten ja lange Zeit im Bundestag Verantwortung und sind inzwischen seit einigen Jahren eben für Pharma Deutschland quasi auf der anderen Seite, wenn Sie so aus der doppelten Sicht, die Sie in Ihrem Erfahrungsschatz ja haben, draufblicken. Wie können wir das Gesundheitssystem effizienter machen? Weil wir haben in Deutschland eins der teuersten Systeme, aber wenn man jetzt mal die Lebenserwartung der Bürgerinnen als Grundlage nimmt, dann haben wir ein relativ wenig effizientes System. Was ist so Ihre Idee? Wie können wir das besser machen in den kommenden 4 Jahren?
Also ich glaube, man wird einen großen Schritt nach vorne tun, wenn man die Chancen, die sich mit der Digitalisierung verbinden, besser nutzt. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Zweiter Punkt, Abbau von Bürokratie. Dass alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, nicht, was weiß ich, ein Drittel ihrer Arbeitszeit damit verbringen, irgendwelche Dinge zu dokumentieren, sondern dass man Freiräume schafft, um eine bessere Versorgung zu kümmern. Und der dritte Aspekt, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich auch die Frage, wie kriegen wir es besser hin, die Verzahnung und Verknüpfung der einzelnen Sektoren. Auch das ist ein klassischer Dauerbrenner seit den 70er Jahren, dass man sagt, ambulant und stationär muss besser verknüpft werden, ohne dass das bisher richtig gut funktioniert. Und wir müssen uns auch darüber unterhalten, wie wir die einzelnen Gesundheitsberufe in ihrer Kompetenz stärken, ihr Potenzial nutzen und auch die Zusammenarbeit verbessern. Wenn wir die 3, 4 Aspekte besser löst, glaube ich, wäre schon viel gewonnen. Und dann ist natürlich auch die Frage, aber wie kriegen wir diese nachhaltige Finanzierung gut hin? Da geht es auch nochmal um Stichworte von Eigenverantwortung, vielleicht auch um Kostentransparenz. Also das sind so Punkte, Aspekte, das sind die Aufgaben der neuen Regierung. Aber für mich ganz, ganz wichtig, die ersten 4 genannten Punkte, Digitalisierung, Abbau von Bürokratie, die bessere Zusammenarbeit der Sektoren und zum Schluss einfach auch das Zusammenspiel der Gesundheitsberufe optimieren.
Herr Hinrich, reicht das?
Das reicht nicht. Aber ich will Ihnen etwas erzählen, was mich nachhaltig beeindruckt hat in meinem Parlamentarierleben. Wir hatten in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 ja diese große Finanz- und Wirtschaftskrise. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als Angela Merkel im Parlament eine Regierungserklärung abgab und in dieser Regierungserklärung formulierte, wir kommen aus der Krise stärker, als wir hineingingen. Und ich habe damals als Parlamentarier gedacht, naja, von was träumt die Bundeskanzlerin nachts? Und dann hatten wir in den Jahren 2010, 11, 13 plötzlich einen Wirtschaftsaufschwung, eine stabile Konjunktur, Rekordzahlen bei dem Arbeitsplatzaufbau, also immer mehr Beschäftigungsverhältnisse, was dann innerhalb kürzester Zeit dazu führte, dass wir 30 Milliarden Rücklagen in der gesetzlichen Krankenversicherung hatten, weil die Wirtschaft schlicht und ergreifend florierte. Und deswegen muss es auch Ziel dieser Regierung sein, alles dran zu setzen, dass sie Wachstum generiert, dass die Wirtschaft floriert, dass Arbeitsplätze aufgebaut werden. Das ist der beste Schutz und die beste Maßnahme, um das System der gesetzlichen Krankenversicherung nachhaltig zu finanzieren.
Da müssen wir einiges nachlegen. Die neuen Zahlen für das Jahr 2025 sehen ja nicht so gut aus.
Genau. Und deswegen muss das eine Aufgabe sein. So ist es.
Ja, Herr Hinrich, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, vielen Dank und Ihnen auch alles Gute. Herzlichen Dank.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.